dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüßt sich Professor Dr. Carsten Schulz aus dem schönen Kiel. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, herzlichen Dank. Das Kiel ist sehr schön, auch wenn die Straßen leer sind. Ich selbst beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Frage, wie kann ich eigentlich Innovationsfähigkeit von Unternehmen fördern, aber nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern von auch für Unternehmensverbünden in Netzwerken und auch weiter gedacht von Ökosystemen. Und das aus der Perspektive des Technologie- und Innovationsmanagements. Also zum einen durch die Analyse von entsprechenden Innovationsprozessen, die Frage, wann sind Innovationsprozesse erfolgreicher, wann weniger erfolgreich, welche Methoden, welche Tools setze ich ein, aber eben auch, was Management eben ausmacht, wie kann ich diese Veränderungsprozesse tatsächlich aktiv gestalten, koordinieren und welche Führungsmechanismen sind dort auch erfolgszuträglich.
Gut, also sind Sie klassischer BWLer, wenn man das so sagen könnte?
Ich selbst bin Wirtschaftsingenieur.
Ja.
Tatsächlich an der Technischen Universität groß geworden. Vielleicht ein, zwei Worte zum Hintergrund. Also Wirtschaftsingenieur, klassisch Maschinenbau. Und dann bin ich danach zunächst erstmal gelandet im Technologietransfer von Siemens. Und die Frage, wie kann ich Kooperationsprozesse gestalten zwischen Hochschulen und der Wirtschaft, war da das Thema. Und danach war ich Juniorprofessor an den Deutschen Telekom Laboratories in Berlin, die sich damit beschäftigen, wie kann ich gerade digitale Service-Innovation, auch damals schon autonome Systeme, erfolgreich in den Markt einführen.
Ja,
und dann seit 2012 hier.
Ja, dann geht es jetzt ja praktisch um die Frage, wir sehen seit 2016, 17 eine starke Aktivität beim autonomen Fahren. Das Auto wird immer digitaler und wird sich einbinden in eine digitale Struktur. Wie nehmen Sie jetzt so ein bisschen die Entwicklung der letzten zwei, ja, drei, vier, fünf Jahre sind es ja schon her, wahr?
Ja, ich glaube, die Entwicklung, die viele wahrnehmen, ist, dass das Thema, nachdem man das lange aus Sicht der klassischen Hersteller, klassischen Akteure von sich weggeschoben hat, als Spielerei in der Forschung oder Spielerei von einzelnen Startups in den Staaten gesehen hat, dass man jetzt bewusst natürlich auch sich die Frage stellt, wie kann ich diese Technologien selbst nutzen? Und so, dass wir in allen Bereichen der Mobilitätskette, nicht nur im Automobilbereich, sondern auch zum Beispiel im Schiffsbereich, sehr intensive Aktivitäten gerade in den letzten zwei, drei Jahren sehen im Bereich autonome Verkehre. Und was auch anders ist in meiner Wahrnehmung, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, ist, dass man weiterdenkt als nur die Frage, in Anführungszeichen nur, wie muss ich das autonome Fahrzeug zu Land oder zu Wasser sensorisch ausstatten, welche Intelligenz muss ich ins System kriegen, welche Algorithmen dienen dafür, die Vorhersage von zukünftigen Zuständen zu beschreiben. Weil man denkt jetzt tatsächlich in Services und damit tatsächlich anwendungsorientiert, wo man sich bewusst ist, auch als Hersteller, man ist nicht alleine auf der Welt, also auch eine Volkswagen ist keine Insel, sondern muss mit ganz, ganz viel, mit vielen Akteuren interagieren und gemeinsam eben eine intelligente Mobilitätskette
etablieren. Das ist ja die große Preisfrage, wie verdient man Geld mit dem automatisierten Fahren? Langsam aber sicher ist es ja schon technisch sehr etabliert. Wir haben 2016 Olli gesehen, das waren noch sehr simple Fahrzeuge, die auf einer Linie gefahren sind, im Eurif Campus in Berlin oder auf der Charité. Wir sehen jetzt diverse etwas weiterentwickelte Modellvorhaben in Europa. Es gibt ja, glaube ich, 12. Und in Fribourg in der Schweiz wird schon ein Fahrzeug wirklich im ÖPNV eingegliedert. Ein Technologiepark wird angeschlossen, auch noch relativ überschaubare Fahrherausforderungen, aber immerhin. Und ja, das ist jetzt die große Preisfrage. Die Technik macht schon relativ viel möglich. Was ist jetzt ausgereift? Wo geht's jetzt noch hin?
Ja, gut, jetzt selbst auf der technischen Seite sind natürlich Fragestellungen auch der einzelnen Fahrzeuge. Aber ein Thema, was ja zunehmend an Relevanz gewinnt, ist das Thema, wie binde ich dieses Fahrzeug tatsächlich in eine Dateninfrastruktur ein? Wie kann ich Verkehrsströme vorhersagen, dann eben bedarfsgesteuert Fahrzeugkapazitäten bereitstellen? Wie kann ich das unter Beachtung von allen Datenschutz- und Vertrauensaspekten etablieren und irgendwann werden wir auch die rechtlichen Probleme geklärt haben. Als ein konkretes Beispiel, wir selbst sind hier in Kiel daran beteiligt an einer Initiative, eine recht große Aktivität mit dem schönen Namen Captain Kiel. Captain steht für Clean Autonomous Public Transport in Kiel und hat diese Koordination natürlich bewusst gewählt, weil es eben hier auch darum geht, so Betriebsketten zu schließen, die zum Beispiel auch Fähren mit inkludieren, also autonome Fähren hier auf der Ostsee, auf der Förde, die man einbindet in öffentliche Nahverkehrskonzepte, in Individualverkehrskonzepte logischerweise und das eben datengetrieben, intelligent und gleichzeitig logisch, dann eben mit erneuerbaren Energien direkt oder indirekt.
Wir sind ja hier beide Nordlichter, ist natürlich irgendwie ein interessantes Thema, denn momentan tun sich die automatisierten Fahrzeuge halt immer noch mit sehr schwer mit komplexen Verkehrslagen, also Innenstädten, wo viele Verkehrsteilnehmer sind, wo es sehr viele Zugfälle gibt. Aber eine Fähre ist grundsätzlich ein relativ einfaches Fahranforderung, einmal über die Eider rüber und wieder zurück.
Das klingt einfach, ist natürlich im Detail vielleicht gar nicht weniger schwierig, sondern wir reden ja von autonomen Fährkonzepten von einem System, was sich in allen drei Dimensionen relativ unbestimmt fortbewegt. Also wir haben halt Wasser ist halt fest. Und die Kern aller autonomen Lösungen ist ja die Fähigkeit zu prädizieren, also vorherzusagen, wo befindet sich mein Fahrzeug in der Zukunft, also in wenigen Sekunden, in wenigen Minuten, aber wo befinden sich auch alle anderen Objekte ringsherum, also die quasi Gefahr auslösen oder im Weg sein können. Und genau diese Vorhersage von meinem eigenen Fahrzeug ist schwierig aufgrund von Wasser und Strömung und Wind. Und noch schwieriger ist es, wenn ich dann hier auf der Förde sehr viele Segelboote habe, Stand-up-Paddler habe, die sich sehr unkoordiniert bewegen und auch wenig vorhersagbar bewegen. Also von daher ist das anders, aber nicht einfacher zu lösen, wie ich hier ein autonomes Fahrzeug oder ein Stummzeug in dem Fall etablieren kann.
Okay, und also Fähren wird noch, wie lange wird es dauern, bis wir die ersten Fahrzeuge wirklich automatisiert fahren gesehen haben? Es gibt so ein paar Beispiele aus Norwegen, wobei auch nicht ganz klar ist, ob das noch Projekte sind oder ob das wirklich schon im kommerziellen Regelbetrieb fährt. Aber die Idee ist ja, es sind ja verglichen jetzt mit dem Innenstadtverkehr von Mumbai nicht besonders viele Veränderungsgrößen, oder?
Ja, das die Frage ist natürlich immer gut und auch berechtigt, wann ist sowas so weit, dass wir das in kleinen Anwendungen sehen. Es gibt weltweit relativ viele autonome Konzepte für Schiffe, für Boote, die oftmals aber gar bewusst nicht Fähren angehen, weil Fähren der Sicherheitsaspekt natürlich nochmal besonders stark ist. In Norwegen beschäftigen sie auch sehr stark damit, wie kann ich im Hafen Gütertransporte mit autonomen Fahrzeugen gestalten. In Singapur gibt es ähnliche Ansätze. Im Militärbereich gibt es, eine lange Tradition bereits von autonomen Konzepten, von allen großen Marinen eigentlich der Welt. Und jetzt geht es eben darum, dass auch den Passagiertransport tatsächlich zu übertragen. Und da spielt diese Akzeptanzfrage von allen Beteiligten, vom Kapitän, der substituiert wird, bis zum Fahrgast nochmal eine ganz besondere Rolle.
Okay. Ist ja ähnlich wie in einem Luftverkehr. Aber das ist jetzt vielleicht ein etwas komplexes Thema, aber es muss ja egal wie alles in eine gewisse Datenstruktur eingebunden werden. Egal, ob wir jetzt beim Verkehr auf dem uns beim Wasser sind oder auf der Straße oder in der Luft. Wie stellen wir uns das vor? Es ist so eine große digitale Datenautobahn, auf der alle autonomen Systeme fahren könnten. Welche Voraussetzungen müssten da geschaffen werden?
Ja, das ist ein Thema, was in allen diesen Projekten mitspringt. Banale Grundidee ist ja, ich habe eine Plattform, also eine gemeinsame integrierte Datenbasis, das möglichst auch auf Open Data Standards bezogen, wo ich öffentliche Daten auch mit nutzen kann und alle diese Daten nutzen können. Und die Krux, da kommen wir jetzt noch wieder zum betriebswirtschaftlichen Teil, ist ja, dass alle Hersteller das auch mittlerweile begriffen haben, dass die Intelligenz, die in diesen Daten perspektivisch steht, wenn ich ihn nutzen kann, eigentlich das Zentrale ist. Es ist nicht mehr die Frage des einzelnen Fahrzeuges, sondern eben tatsächlich die Datennutzung. Und damit sind Wettbewerbssituationen vorgezeichnet zwischen diesen einzelnen Unternehmen und natürlich auch zwischen den Unternehmen und dem öffentlichen Interesse der öffentlichen Hand, die das eben vielleicht grundsätzlich frei zur Verfügung stellen wollen. Weil nur so kann ich aus Sicht als Unternehmens ja dann ein tragfähiges Geschäftsmodell kreieren, wenn ich dann auch ein Stück weit mein Geschäftsmodell schützen kann gegenüber anderen.
Also es bleibt jetzt die Frage, wer es macht. Wenn der Bund eine Datenplattform aus der Taufe hebt, auf der alle autonomen Systeme in einem Verkehrsbereich aktiv wären, wäre es halt ein Infrastrukturanbieter. Und wenn es Unternehmen entwickeln müssten, ist es eine Frage, welches Konsortium, es werden ja wahrscheinlich ein paar sein, die sich da bündeln, diese dominanten, also den Markt da aufrollt, oder?
Ja, es gibt sogar noch mehr potenzielle Akteure. Was anderes, für welchen Verkehr wir sprechen. Wenn wir von öffentlichen Verkehren sprechen, dann habe ich natürlich heute auch schon Akteure im öffentlichen Nahverkehr, die auch potenziell natürlich Träger dieser Plattform und damit auch ein Stück weit Betreiber und Eigentümer dieser Daten sein können. Und so eine Zwischenlösung zwischen quasi rein öffentlich gestalteten Systemen vom Bund oder vom Land her sind und den rein privatwirtschaftlichen, unternehmensdominierten Ansätzen. Und am Ende wird es in meinen Augen eine Mischung sein auf unterschiedlichen Ebenen. Also dass wir so eine infrastrukturelle Komponente haben, die eben als Daseinsvorsorge am Ende auch durch die öffentliche Hand bereitgestellt werden muss. Entsprechend auch ähnlich wie Straßen- und Schieneninfrastruktur auch mit Steuergeldern finanziert wird, dann wird es eine andere Ebene geben von ein Stück weit öffentlichen Unternehmen vielleicht, der öffentlichen Nahverkehre, oder auch der Bahn etc., die dort eine Rolle spielen. Und dann gibt es eine Ebene, die deutlich stärker am eigentlichen Service ist und näher dran ist im Service, die dann eben zum Beispiel auch von Herstellern in der Automobilwirtschaft betrieben wird.
Okay. Aber da müssen sich jetzt wirklich etablierte Platzhirscher ein bisschen bewegen, denn das neue Feld soll kommen. Wir nehmen dieses Interview ja auch am Ende April 2020 auf. Und die Corona-Krise ist massiv virulent, ist viel in Bewegung und die Konzerne stehen wahrscheinlich jetzt vor einer sehr großen Rezession, alle Beteiligten, die gesamte Wirtschaft. Und da stellt sich die Frage, wann ist man wie schnell in einem tragfähigen Geschäftsmodell?
Ja, und wenn mir die Bemerkung erlaubt ist, im quasi öffentlichen Raum, ist die große Gefahr, dass die Unternehmen sich in der Krise noch stärker als bisher auf das reine Effizienzziel und Verteidigungsziel ihres bestehenden Kompetenzen Gefüges und Geschäftsmodells und ihrer Technologien kaprizieren, was man jetzt auch ja schon mitbekommt, ein bisschen mit den Förderungen der quasi Corona-Abwrackprämie, die ja nicht nur quasi neue Verkehrskonzepte und Antriebe im Fokus hat. Und das ist ja das ist ja eines der größten Problembereiche generell für Unternehmen. Wie gehe ich mit diesen disruptiven Innovationen um? Und wir haben hier eine ganz klassische disruptive Innovation, die aus der Nische kommt mit spezifischen Lösungen, sich aber eben rapide entwickelt und irgendwann Mobilitätsbedarfe im Massenmarkt adressieren kann. Und spätestens dann tatsächlich die bisherigen Produkte und Dienstleistungen einer Automobilindustrie radikal in Frage stellen.
Naja, gut, aber ist es wirklich so eine massive Innovation? Ich meine, automatisierte Fahrfunktionen gab es auch schon in den 1930ern. Also die Gangschaltung konnte automatisch betrieben werden.
Gut. Aber wir reden ja mehr.
Wir reden mehr, aber ich möchte herausstellen, wie viel Innovation ist es eigentlich? Gut, jetzt, so, sagen wir mal halbwegs, auf dem Forschungslevel gibt es heute schon Stufe 5. Das heißt wirklich, ich bin hier, ich will dahin, das Fahrzeug könnte theoretisch alles alleine machen. Was wir jetzt auf der Straße sehen, ist 2 plus bis 3. Das heißt, gewisse Fahrsituationen können komplett abgegeben werden, die lange Autobahnfahrt. Aber ist das wirklich so ein radikaler Umbruch? Also ändert sich die Wertschöpfung dahinter?
Es wird dann ein radikaler Umbruch, wenn nicht mehr der reine Besitz oder das Eigentum des Fahrzeugs im Mittelpunkt steht beim Endkunden und um den geht am Ende der Tage, sondern sich die Mobilität, die wir auch anmoderiert hatten, bewusst zur reinen Dienstleistung weiterentwickelt. Das, was ja in den letzten Jahren ja auch von allen Herstellern massiv betrieben wurde, das auszuprobieren, sei es eben Mofuya oder Clever Shuttle, wie sie alle heißen, das wird ja durch autonome Verkehre erst ermöglicht und dann tatsächlich das bestehende Geschäftsmodell, was auf einen Verkauf von sehr teuren Produkten abzielt, vollständig ablöst, weil ich werde dann mein Geschäftsmodell im Sinne quasi einer Nutzungsgebühr in unterschiedlichen Ausprägungen gestalten.
Also wenn wir den Punkt erreichen, wenn Autohersteller nicht mehr Produktverkäufer sind, Hersteller und Verkäufer, sondern wirklich nur noch eine Mobilitätsdienstleistung anbieten, dann ist die große Disruption da.
Dann ist die Disruption da und aus Geschäftsmodell-Sicht, aus der Strategie-Sicht, ist ja die größte Gefahr, dass ich die letzte Meile zum Kunden verliere. Also was meine ich damit? Also ich bin ja als Automobilhersteller heute direkt oder über Vertriebspartner und entsprechende Servicepartner die Instanz, die direkt an den Kunden verkauft. In einem so weiter gedachten Mobilitätssystem bin ich ein Zulieferer eines Mobilitätsdienstleisters. Um halt nicht das zu erfahren, was die Automobilhersteller seit Jahren mit ihren Zulieferern machen, also einen reinen Kostendruck auszulösen, müssen also sich Automobilhersteller selbst in diese Rolle hinein definieren, dass sie Mobilitätsdienstleister sind.
Okay. Ja. Fangen wir doch mal mit der Industrie an. Wie sieht es denn da jetzt aus mit einer gewissen Innovationsbereitschaft, Fähigkeit, dieses neue Innovationsfeld zu gestalten? Auch für sich positiv auch zu gestalten?
Ja, was wir wissen auch aus unseren eigenen Studien, wir machen zum Beispiel seit Jahren ein länderübergreifendes Innovationsmanagement, Benchmarking, ein Assessment der Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Industrieübergreifend und nicht mehr so starken Fokus auf Automobilwirtschaft. Da zeigt sich seit vielen Jahren das gravierende Problem, dass Unternehmen, gerade eben produzierende Unternehmen, einen sehr starken Fokus auf Effizienz und Ausnutzung ihrer bestehenden Ressourcen, ihre bestehenden Netzwerke legen und das berühmte Explorationsziel, also das Innovationsziel, und wir beschäftigen uns mit radikaleren Innovationen, tatsächlich systematisch in den letzten Jahren immer weiter zurückgedrängt worden ist. Das sieht man auch an den Kennzahlen, auch die es sehr viele Patente angemeldet, aber die Radikalität der Patente sinkt tatsächlich. Und wenn wir jetzt das sehen, was wir jetzt erfahren, auch zum Beispiel mit den im Rahmen der Corona-Krise, sehen wir ja, dass ein hocheffizientes, mehrstufiges System in der Automobilwirtschaft natürlich die Wahrscheinlichkeit reduziert, uns systematisch zu ändern und auch flexibel zu reagieren, weil wir haben nur noch einen Zulieferer, wir haben entsprechend Freiräume auch reduziert. Und das fängt am Ende der Tage natürlich an mit der Strategiefrage, die wir eben schon mal angerissen haben, hat aber insbesondere eine kulturelle Komponente, wo sich ganze Unternehmen auch psychologisch öffnen müssen und bereit sein müssen, entsprechende Risiken einzugehen, ganz neue Arbeitsformen zu kreieren, die eben nicht hierarchisch orientiert sind und eben auch sich als Unternehmen viel mehr auch anderen Unternehmen, gerade auch Startups, zu öffnen und das nicht nur als reine Show-Aktivität mit einem Inkubator abzustimmen.
Okay, es gibt ja da auch noch eine Frage, die so wie bekannt in der Manier der Zukunftsmacher taucht, die diese Studie auch in den Shownotes auf. Der geneigte Podcast-Hörer kann sich das nochmal in Ruhe durchlesen. Also, wir haben in den letzten Jahren praktisch einen Rückbau gesehen hin zu einer Effizienzkultur bei den Autoherstellern. Es ist aber ein sehr gravierendes Innovationsthema, mit dem sie konfrontiert sind. Es ist ja, die Autoindustrie hat schon andere Innovationen gemacht, wie zum Beispiel Elektromobilität, aber das bedeutet ja im Prinzip nur, dass man ja im Prinzip den Antrieb auswechselt. Jetzt haben wir ein ganz anderes Innovationsherausforderung, die Autohersteller bewältigen müssen, oder?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mit der Elektromobilität oder auch analog dazu die Wasserstofftechnologie über den Berg sind. Auch das zeigte ja schon diesen sehr starken Effizienzdruck oder die Effizienzfokussierung in der heimischen Automobilindustrie. Man hat doch relativ spät sich den wirklich systematisch angenommen und kann jetzt vielleicht durch Skalierungspotenziale doch den Beitrag leisten, den sie hoffen, also entsprechend auch Produkte weltweit dann erfolgreich zu betreiben. Aber das, selbst da war das große Problem ja, dass sich die Kompetenzen des Unternehmens, gerade die technologischen Kompetenzen, ja gravierend ändern. Ich komme weg von dem Kern eines jedes Automobilkonzerns, des Antriebs hin zu quasi einen flexibel integrierten Fahrzeug. Ich kann mich nicht mehr über den Verbrenner definieren, weil der ist nicht mehr relevant. Und ich musste auch in den letzten Jahren, sehen wir ja, massiv meine Service-Seite umdenken. Bis hin, dass man unterschiedliche Ansätze findet. Wie stark integriere ich die Werkstätten, die Vertriebspartner, wie stark lasse ich die Autonomen agieren, weil auch das System verändert sich ja durch Elektromobilität. Und das, wenn wir das jetzt aber einen Schritt weiter denken, im Sinne von autonomen Verkehren, die ja dann am Ende ja in der Regel auch elektrisch oder quasi elektrisch über Wasserstoff funktionieren werden, dann kommt dazu eben noch diese Ökosystemkomponente in der Mobilität.
Okay. Wenn wir jetzt sehen, also bei der Elektromobilität rutscht die Autoindustrie ran an die Energieversorger, an die klassischen Stromhersteller praktisch und Vertriebsgesellschaften. Welche neuen Akteure werden wir beim autonomen Fahren sehen? Das sind jetzt, haben wir auf der einen Seite die Softwarekonzerne wahrscheinlich, das Google Auto ist bekannt, aber welche Kompetenzen müsste jetzt die klassische Automobilbau noch als Ergänzung bekommen? Damit er dieses Innovationsfeld gestalten kann?
Quasi müssen tatsächlich sich intensiver als bisher mit den Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs beschäftigen. Weil wir reden eben dann doch von intermodalen Verkehrskonzepten, die Träger der Bus- und Schienenverkehre. mit berücksichtigen muss. Da muss ich mich, wenn man so will, noch viel stärker heranrocken. Ich muss mich noch viel stärker als bisher in diesen ganzen datenanalytischen Bereich tummeln, wenn es darum geht, tatsächlich Bewegungsdaten zu analysieren, entsprechende Bewegungen vorherzusagen. Das sind auch am Ende Softwarehersteller oder entsprechende Analytics-Firmen, hat aber damit zu tun, wie kann ich diese öffentlichen Datenstrukturen, Community-Data, Open-Data, tatsächlich für mich nutzbar machen.
Okay. Also hin zu den Datenherstellern. Ja, und auf der anderen Seite ist der ÖPNV, ne? Also die Organisierung entweder staatlich, halbstaatlich oder auf Konzessionsbasis Unternehmen, die also wirklich Verkehr in den Innenstädten betreiben, mit staatlicher Erlaubnis. Wie nehmen Sie jetzt das wahr, dass da die Innovation des automatisierten Fahrens eben wahrgenommen gestaltet wird?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir selbst haben in den letzten 3-4 Jahren auch 2 große Studien gemacht mit Stadtwerken, die oftmals der Betreiber sind, der städtischen Infrastrukturen und auch Verkehrsinfrastrukturen. Und auch bei den Stadtwerken ist das zu verzeichnen, was bei allen Unternehmen zu verzeichnen ist, man hat bisher eigentlich immer das Innovationsziel, das Explorationsziel vernachlässigt. Also man hat auch gar keine Erfahrung so in digitalen, datenbasierten Servicekonzepten zu denken. Man hat auch wenig Erfahrung, neue Wertschöpfungspartnerschaften mit Herstellern jenseits eines Herstellers eines Kraftwerks zu denken. Man hat noch weniger Erfahrung in der Neudefinition von Geschäftsmodellen, wo ich vielleicht auch meinen eigenen erzeugten Windstrom intelligent verwerte. Das ist einerseits gefährlich für die Automobilunternehmen, weil ich brauche die hohe Innovationsbereitschaft dieser kommunalen Unternehmen und damit auch der Stadtwerke, weil die das ein Partner. Zum anderen könnte das natürlich eine Chance sein für die doch sehr leistungsfähigen Ingenieurskulturen bei den Herstellern, weil man kann vielleicht dann auch hier gestalterisch einwirken auf die Stadtwerke.
Okay, ja, aber es ist ja auch noch vielleicht auch eine große Herausforderung. Es ist ja relativ großer Flickenteppich. Wir kennen die HVV, wir kennen die BVG und das Ganze gibt's dann nochmal in den regional kleineren Gefäßen. Müssten die sich für dieses Thema irgendwie zusammenschließen oder können die weiter so unterwegs bleiben, wie sie sind? Ich sprach letzte Woche mit Susanne Schuld von der BVG, die nun ein Projekt haben, die Seemeile in Tegel. Aber da wird eben auch noch in der eigenen Unternehmensstruktur gedacht. Also man fährt eben, man schließt halt den Suburban, also die Vororte an Berlin und das Zentrum Berlin besser an. Aber es wird jetzt noch nicht darüber nachgedacht, irgendwie wirklich ein gesamtes System für die Metropolregion Berlin-Brandenburg aufzusetzen. Und damit wären dann ja mehrere Verkehrsunternehmen beteiligt.
Ja, das heißt, meiner Meinung nach zwei ganz zentrale Punkte. Das erste, wo man auch regulatorisch und politisch Veränderungen herbeiführen muss, ist, dass kommunale Verkehrsträger in der Regel ein sehr formal begrenztes Einsatzgebiet haben. Weil das läuft ja über Ausschreibungen und ich habe entsprechend als kommunaler Anbieter wie die BVG oder ein kleinerer Anbieter in kleineren Städten den Auftrag, den Verkehr für meine Landkreis sicherzustellen. Verkehre hören aber nicht an der Stadt- oder Landkreisgrenze auf. Sprich, das muss tatsächlich integriert werden. Und die zweite Komponente ist, dass das ganz natürlich ist, dass eben auch gerade große Betreiber und auch teilweise mittelgroße Betreiber denken, die können das jetzt alleine. Die sind alleine technologisch in der Lage, so eine Infrastruktur aufzubauen und die Analysekompetenz, Data Science Kompetenz zum Beispiel bereitzustellen. Das ist natürlich ein absoluter Irrglaube. Mhm. Und man sollte denn hier auf Kooperationen setzen, die am Ende dann auch eine Interoperabilität der technischen Systeme und der Verkehrsträger ermöglichen, über regionale Grenzen hinaus.
Wie würde das genau technisch aussehen? Müsste dann, wären wir wieder bei dem Thema ein einheitlicher Datenstandard, so dass ich praktisch, ja, der Bund würde es dann wahrscheinlich machen für Deutschland, vielleicht abgestimmt auf europäischer Ebene, aber dass man halt wirklich sagen würde, man hat einen Datenstandard bundesweit und da können sich dann die vielen kleinen eben eingruppieren und die Fahrzeuge, die automatisierten Shuttles können dann eben auch zwischen den einzelnen Bezirken und Einzugsgebieten der Verkehrsunternehmen hin und her fahren.
Ja, ich sprach ja vorhin davon, dass wir so eine Datenintegration auf unterschiedlichen Ebenen haben. Und im Sinne einer Infrastruktur ist das etwas, was mindestens auf der Bundesebene, wenn nicht sogar europäischen Ebene, tatsächlich vereinheitlicht werden muss. Weil das schafft ja dann die Möglichkeit, auf einer Service-Ebene, also eine Ebene darüber, tatsächlich Innovationen auch von kleineren Unternehmen zu ermöglichen, dass wir nicht nur die großen quasi multinationalen Konzerne hier aktiv sind, sondern auch kleinere Unternehmen die Lösungen schaffen. Und dafür ist es notwendig, tatsächlich diese Datenstandards tatsächlich am Ende müssen wir das europäisch denken, also europäisch zu schaffen.
Okay. Es hören ja viele auch Unternehmer hier zu oder Unternehmen. Welche Chancen haben wir in dieser Gemengelage? Müssen wir warten, bis ein Datenstandard kommt? Oder wo sind jetzt schon wirklich unternehmerische Chancen? Ich meine jetzt nicht mehr diese klassischen Fragestellungen, wie werden sich die etablierten Alten bewegen in dieser Veränderung? Wie kommen sie ins Lernen rein, in der Innovation, in dieses Innovationsfeld hinein? Sondern wenn man jetzt frisch auf der grünen Wiese anfangen könnte, wo sind da Chancen in den nächsten Jahren auch?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist ja eine Frage, die so mit dieser Frage der Trendvorausschau oder der technologischen Vorausschau und Vorausschau von Marktanforderungen einhergeht. Das ist ja schon der erste Schritt, dass ich mich als Unternehmen damit beschäftigen muss, im Sinne eines Foresights im Englischen, also wirklich eine Vorausschau, zu antizipieren, wo bilden sich auch dominante Designer. Und wir sind nun mal hier eine Industrie in der Mobilität, die durch dominante Designer und damit Skaleneffekte und Netzwerkeffekte lebt. Und in diesen Bereichen gibt es eigentlich in jeder Komponente heute noch sehr großen Innovationsbedarf. Wir haben natürlich Innovationsbedarf auf der Seite der Fahrzeuge. Wir haben Innovationsbedarf nicht minder auf der Seite der Analytics, also Tools tatsächlich, die mir vorhersagen, welche Verkehrsströme sind relevant, wie sind bestimmte technische Eigenschaften in der Zukunft, also Data Science, Machine Learning, Deep Learning Anwendungen in dem Bereich. Das ist das bei allen vielen bewusst mittlerweile, aber gerade auch im Gesichtskonzept wichtig. Und wenn ich dann gleichzeitig aber schaffe, ein System, eine Anwendung zu schaffen, was vom Endkunden akzeptiert wird, dann habe ich eigentlich mehr geschaffen, als wir bisher haben, weil wir haben doch auch immer noch ein Akzeptanzproblem bei dem Endkunden, also am Ende dem Fahrgast.
Da sind wir wieder bei dem klassischen Henne-Ei-Konflikt, was wir auch schon bei der Elektromobilität können. Die Diskussion, der Kunde hat noch kein Produkt, wenn der Kunde das Produkt hätte, will er es noch nicht haben. Also irgendwo beginnt es ja, aber es ist ja auch schon da, sind manche Nationen ja auch deutlich weiter als wir. Wo geht's da los? Also der Kunde, also es gibt Studien, die sagen, die Deutschen, zu 50% wollen sie es nicht, zu anderen 50% wollen sie es schon. Wie wird das sich entwickeln?
Ja, ich meine, diese Studien sind ja auch zu hinterfragen, weil etwas, das ich heute noch nicht kenne, kann ich schlecht beantworten, ob ich eine Intention habe, das zu nutzen. Ne, das spiegelt sich ja genau in diesen 50-50-Aussagen wieder. Also ein bisschen weit würfeln der Antwort. Und die, ich glaube, dass ja auch die Elektromobilität die autonome Mobilität noch viel mehr davon, dass man konkrete Lösungen schafft, die man erleben kann, die dann auch tatsächlich auch kommuniziert werden können. Und die, das erleben wir ja, dass sich gerade die Öffentlichkeit im autonomen Bereich sehr stark so auf einzelne wenige Bilder so kapriziert. Also nur als Beispiel, aber das ist ganz passend dazu, in dem vorhin erwähnten Projekt hier in Kiel, dieses Captain Kiel Projekt, da hat jetzt in den ersten Phasen haben die Kollegen von der Kunsthochschule, hier die regionale Kunsthochschule, Methodus Kunsthochschule, die haben dort mit Studenten so sehr kreative Fahrzeugkonzepte entworfen, die dann quasi jetzt illustriert worden sind, die dann auf der Ostsee herumfahren. Und alleine diese Bilder schaffen einen Fokus in der Kommunikation, die man sich nutzbar machen kann, um Akzeptanz zu fördern. Auf der anderen Seite ist sie auch gefährlich, wenn diese Bilder tatsächlich falsche Dinge assoziieren.
Ja, es ist eine realistische Darstellung von dem, was kommt. Aber was meinen Sie damit genau? Auf der anderen Seite wäre natürlich auch Captain Clean, das Projekt aus Kiel, hier in den Shownotes aufgeführt, so dass sich der geneigte Podcast-Hörer das genauer anschauen kann. Aber wo haben wir jetzt einfach das Gefahr, dass es unrealistisch in der Darstellung wird?
Ja, das ist schon eine Gefahr. Ne? Ich meine, man unterschätzt die Risiken in diesem Entwicklungsvorhaben. Und Sie kennen ja vielleicht auch, viele Zuhörer kennen diesen berühmten Gartner-Hype-Cycle-Konzept.
Ja.
Wenn man sich die letzten Jahre auch ganz aktuell da diesen Gartner-Hype-Cycle anschaut, der im Wesentlichen beschreibt, wie hoch sind die Erwartungen an eine Technologie oder einen quasi neuen Innovationsbereich, dann ist ganz oben im Hype-Bereich tatsächlich der Bereich der autonomen Verkehre. Und hier reden wir eben tatsächlich von einer so Erwartungsinflation. Das ist, wir können diese Erwartung, die wir ja hier auch teilen, ein Stück weit beide, können wir mindestens kurzfristig wahrscheinlich nicht erfüllen. Und das führt zu erheblichen Rückschlägen in der Akzeptanz bei allen Beteiligten. Investitionsprogramme werden gestoppt, in der Industrie, die Politik wird dann zurückhaltender in der Förderung von solchen Ansätzen und brennt sich auch so bei Rückschlägen ein negatives Bild vielleicht ein bei den Endkunden. Und die Gefahr sehe ich, dass wir eigentlich zu viel versprechen, was wir zumindest in der kurzfristigen Schiene eben nicht umsetzen können.
Das ist ja jetzt so eine zweischneidige Sache. In der allgemeinen Öffentlichkeit würde ich das sagen. Auf der anderen Seite höre ich mir jetzt seit einem guten Jahr hier bei den Zukunftsmobilisten auch eine relative Ernüchterung an. Also der Hype an der Fachwelt war vielleicht 16, 17. Der hat sich aber auch aufgelöst. Auch der Warnow-Chef hat eine Stellungnahme von sich gegeben, dass er einen wirklichen Markthochlauf in den nächsten Jahren für unrealistisch hält, nicht mal sicher ist, ob das autonome Fahren so funktionieren wird. Und hier in Deutschland ist es einfach jetzt halt einfach auch in diesen Reglementierungsproblematiken drin. Die große Veränderung lässt auf sich warten. Es fahren zwar überall kleine Fahrzeuge, aber so richtig ernsthaft ist es nicht. Aber was ist denn realistisch aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren zu erwarten?
Wir werden aus meiner Sicht, Zeitfenstern zu argumentieren, aber wir werden sicherlich nicht voll integrierte autonome Systeme Level 4 oder 5 in einer integrierten Mobilitätskette eingebunden die nächsten 15 Jahre sehen. Das glaube ich nicht. Sondern wir werden immer weiter ausdifferenzierte einzelne Teilkomponenten in diesem System sehen, die dann spezialisierte Aufgaben erfüllen, wie beispielsweise ich habe einen Pendelverkehr auf Land oder auf See, ist ja ganz egal. Das werden wir immer mehr sehen, aber die, wo es am Ende darum geht, diese integrierte Mobilitätskette, da reden wir in meinen Augen eher von Zeitfenstern so Richtung 15 Jahre. Aber das weiß natürlich keiner.
Integrierte Funktionskette ist praktisch, dass das Fahrzeug so, dass ein vollautomatisiertes oder hochautomatisiertes Fahrzeug das jetzige Fahrzeug ersetzt.
Und eingebettet, also tatsächlich vollständig ersetzt, eingebettet ist in das System unterschiedlicher Verkehrsträger, also von Individualverkehr bis zum Kollektivverkehr, also tatsächlich ein Umstellen der gesamten Mobilität, wie wir sie heute kennen, mit dem Fokus auf Individual, eher auf den quasi Verkehr, was gemeinsame Infrastruktur nutzt. Das wird noch sehr lange dauern und hier reden wir eben tatsächlich von Zeitfenstern, die vielleicht wahrscheinlich sogar noch länger als 15 Jahre sind. Wie gesagt, das ist etwas, was glaube ich kein Mensch tatsächlich valide vorhersagen kann.
Aber automatisierte Shuttle im ÖPNV, auch dann langsam im Regelbetrieb, sind schon realistisch.
Ja, das meine ich mit einzelnen Komponenten. Das ist schon realistisch. Ne? Wo ich tatsächlich einzelne feste Kleinbusstrecken, ne? Diese berühmten Nachtbusse, die man ja auch kennt, dass man die tatsächlich verstärkt sieht, da zeigt sich ja ein Trend tatsächlich ab. Aber das ist auch ein Stück weit so ein geschützter Raum.
Ja. Okay. Und in der Logistik, was werden wir da in den nächsten Jahren sehen?
In der Logistik, glaube ich, sehen wir mehr, also jetzt in der Logistik, jetzt in den Warenverkehr meinen, also nicht den quasi den Passagier. Bereich, da sehen wir insbesondere deshalb mehr Entwicklungen, weil wir hier die beiden, also eigentlich die drei großen Bereiche, Problembereiche, Akzeptanz, Vertrauen und auch quasi rechtliche Konsequenzen, ja deutlich in abgeschwächter Form haben. Und von daher werden wir tatsächlich quasi autonome Logistiksysteme im Bereich des Gütertransports innerstädtisch und natürlich noch mehr im Bereich von großen Fabrikanlagen sehen und davon natürlich auch lernen können für den Passagierbereich.
Okay, Herr Professor Schulz, vielen Dank für das Interview. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
Ja, vielleicht mitnehmen. Natürlich häufig in solchen Gesprächen, am Ende kommt man auf die großen Problembereiche, ja. Dass es doch alles so ewig dauert und gerade auch ein einzelner Akteur das alleine gar nicht kreieren kann, sondern eben immer dieses berühmte Ökosystem notwendig ist. Man braucht eben ein Bündel von Dienstleistungen und Produkten, um das auf die Wege auf den Weg zu bringen. Und das Gefährlichste dabei ist, dass man aufgrund dieser Komplexität des Innovationsproblems sagt, wir als Hersteller oder wir als Gesellschaft wollen das gar nicht betreiben und machen dann doch wieder das, was wir bisher gemacht haben und das möglichst effizient, weil dann können wir uns sicher sein, dass andere Akteure aus anderen Ländern Dinge umgesetzt haben, die dann so gut sind, dass die Konsumenten auch in Deutschland oder in Europa das auch nutzen werden und wir haben einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche in die Mobilität und damit verbundene Hersteller quasi den Bach runtergebracht.
Der Vergleich zur Digitalisierung drängt sich auf, aber das kann der Hörer dann selber entscheiden. Vielen Dank. So,